Liebe Zuschauer, guten Abend. Es ist ein heikler Besuch, den Bundeskanzlerin Merkel im Moment in China absolviert. Das Riesenreich ist gerade in Zeiten der Finanzkrise ein wichtiger Wirtschaftspartner. Aber die deutsch-chinesischen Beziehungen sind angespannt. Und jetzt platzt mitten in dieses Treffen auch noch die Nachricht, dass das Europaparlament trotz Warnungen aus Peking einen prominenten chinesischen Dissidenten auszeichnet.
Mit allen militärischen Ehren wurde die Bundeskanzlerin heute in Peking vor der großen Halle des Volkes vom chinesischen Premierminister Wen Jiabao empfangen. Die Kanzlerin, angereist zum EU-Asien-Gipfel, der morgen beginnt, nutzte die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen mit ihrem chinesischen Amtskollegen, um das angespannte Verhältnis zu entkrampfen. Denn seit Angela Merkel im vergangenen Jahr den Dalai Lama im Kanzleramt empfangen hatte, war das Verhältnis vor allem zwischen ihr und der chinesischen Führung auf einem Tiefpunkt angekommen. Bei dem anschließenden 45-minütigen Gespräch war dann auch gleich zu Beginn viel zu hören von dem Ringen um gemeinsame Positionen. Man brauche einander, hieß es, auch um der Weltwirtschaftskrise zu begegnen. Doch mitten in die Gespräche platzte die Nachricht, dass das Europaparlament dem chinesischen Dissidenten Hu Jia, der mittlerweile im Gefängnis sitzt, den Sacharow-Menschenrechtspreis verliehen hat. Die chinesische Regierung reagierte prompt, bezeichnete die Entscheidung als grobe Einmischung in innere Angelegenheiten und nannte Hu Jia einen inhaftierten Kriminellen. Auch die Kanzlerin äußerte sich, wir wollten von ihr wissen, ob sie die Entscheidung denn begrüße.
Ich glaube, dass er wirklich auch einen Beitrag geleistet hat dazu, bestimmte Anliegen auf die Tagesordnung zu setzen. Und nicht umsonst setzen wir uns für seine Freilassung ein. Also ja.
Man habe an einer Verbesserung der Beziehungen großes Interesse. Das haben sich heute beide Seiten gegenseitig versichert. Doch die Spannung zwischen Wen Jiabao und Angela Merkel waren kaum zu übersehen. Dass die Bundeskanzlerin dann heute in China die Verleihung des Sacharow-Preises an den chinesischen Dissidenten Hu Jia öffentlich begrüßt hat, dürfte nicht eben dazu beitragen, diese Spannungen abzubauen.
In der Finanzkrise geht es jetzt den ersten Bankmanagern persönlich ans Portemonnaie. Die Mittelstandsbank IKB fordert von ehemaligen Vorstandsmitgliedern Millionen zurück. Bei der Bayern LB dagegen könnten heute Abend noch weitere Köpfe rollen. Finanzminister Huber, zugleich Chef des Verwaltungsrats, hatte ja gestern schon wegen des Milliardendebakels seinen Rückzug angekündigt.
Es war kein leichter Auftritt für Erwin Huber im Bayerischen Landtag. In einer Sondersitzung forderten die Abgeordneten Aufklärung über die Milliardenverluste bei der Bayerischen Landesbank. Der scheidende Finanzminister, alleingelassen, so sieht er das jedenfalls.
Was nicht an Ratschlag da ist, meine Damen und Herren, das kann mir auch nicht vorgeworfen werden. Denn eines muss man sagen, dann die ganze Schuld auf einen Landesfinanzminister zu legen, ist unredlich und unehrlich.
Auch für ihn wird der Druck immer größer. Michael Kemmer, Chef der Bayern LB, vielleicht nur noch bis heute Abend. Denn dann könnte sich bei der Sitzung des Verwaltungsrats seine Zukunft entscheiden und die seiner Vorstandskollegen. Konsequenzen zieht jetzt auch die knapp an der Pleite vorbeigeschlitterte Mittelstandsbank IKB. Sie fordert von ehemaligen Vorstandsmitgliedern Gelder zurück, insgesamt mehrere Millionen Euro.
Das ist ja nichts anderes als die Rückzahlungsforderung zu viel gezahlter Tantiemen. Sie wissen, dass bei der IKB nach dem ganzen Schlamassel im letzten Jahr der Jahresabschluss geändert worden ist. Aus einem Gewinn ist ein Verlust geworden. Und dann darf auch kein Vorstand und kein Manager der Welt auf eine Tantieme hoffen. Und die muss natürlich zurückgefordert werden.
Die Börse in Frankfurt nervös und ratlos. Am Ende des Tages der DAX im Minus auf Jahrestief.
Einer der großen Verlierer an der Börse heute war der Autobauer Daimler, weil die Stuttgarter ihre Gewinnprognose senken mussten. Die Finanzkrise bringt eben auch die Autoindustrie zunehmend ins Taumeln. Die Hersteller verkaufen immer weniger Autos und müssen in manchen Fabriken die Produktion sogar stoppen.
Es sind die dritten Zahlen in diesem Jahr und zum zweiten Mal muss Daimler die Erwartungen herunterschrauben. Der Konzern senkt die Gewinnprognose für 2008 von 7 auf ca. 6 Milliarden Euro. Schuld ist ein massiver Absatzeinbruch im letzten Quartal, vor allem bei Mercedes.
Die Zahlen von Daimler zeigen natürlich, dass der amerikanische Markt das große Problem im Moment darstellt, der massive Einbruch dort. Aber es zeigt natürlich auch, dass das Nutzfahrzeuggeschäft zunehmend unter Druck kommt.
Daimler schwächelt und die Mitarbeiter bekommen es als Erste zu spüren. Ab morgen stehen einige Bänder still, eine Woche lang.
Weitere Spekulationen sind noch da. Nächstes Jahr, Oster, Pfingsten und eventuell Sommer auch noch mal 3 Wochen zu. Es soll also so weitergehen.
Man sagt ja, wenn der Daimler hustet, sind die anderen krank.
Und der Daimler hustet?
Kann man sagen, ja.
Der schwache Export, die Finanzkrise und die CO2-Diskussion. Nicht nur Daimler verkauft zu wenig Autos. Was tun? In den USA gibt es staatliche Hilfen für die Autoindustrie.
Ich glaube, die deutsche Automobilindustrie braucht nicht primär jetzt Subventionen vom Staat, sondern sie braucht klare Rahmenbedingungen für die Käufer, also insbesondere Klarheit über die künftige CO2-Besteuerung in Deutschland.
Die Autohäuser stehen voll. Sonderpreise und Schnäppchen helfen auch nicht mehr.
Für unser Autohaus sollte pro Tag Minimum ein Auto verkauft werden. Das war vor 1 bis 2 Jahren der Fall. Momentan sind wir leider ein großes Stück davon entfernt.
Das heißt, wie viele Autos haben Sie letzte Woche verkauft?
2.
Der Grund für die schlechten Zahlen, nicht nur bei Daimler, die Experten haben eine einfache Erklärung. Autofahren ist für viele Kunden zu teuer geworden.
Frankreichs Präsident Sarkozy lässt seinen Worten Taten folgen. Man werde einen Staatsfonds gründen, um wichtige Industriekonzerne in der Finanzkrise vor unerwünschten ausländischen Übernahmen zu schützen, sagte er. Der Fonds soll Geld zur Verfügung stellen, wenn wichtige Unternehmen Eigenkapital brauchen. Einen entsprechenden Vorschlag Sarkozys an die EU-Staaten hatte die Bundesregierung zurückgewiesen. In Baden-Württemberg sind die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ins Stocken geraten. Bei einem Treffen gestern Abend hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Jetzt droht die Gewerkschaft mit Warnstreiks, sollte es bis Ende Oktober keinen Abschluss geben. In Stuttgart demonstrierten rund 2700 Porsche-Mitarbeiter für 8% mehr Lohn. Das ist die höchste Forderung seit 16 Jahren. Die Verhandlungen für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Bremen und auch für Niedersachsen wurden ebenfalls ergebnislos vertagt. In Bagdad ist ein Mitglied der irakischen Regierung Ziel eines Attentats geworden. Arbeitsminister Al-Radi blieb zwar unverletzt, aber mindestens 10 Menschen starben, darunter auch 3 seiner Leibwächter. Bei dem Anschlag im Zentrum der Hauptstadt fuhr der Angreifer mit einem mit Sprengstoff beladenen Auto in den Konvoi des schiitischen Ministers. Ein Sprecher machte Terroristen für den Anschlag verantwortlich. In der Elfenbeinküste sind 2 Verantwortliche eines tödlichen Giftmüllskandals verurteilt worden. Der Chef einer lokalen Entsorgungsfirma und ein Helfer müssen für 20 bzw. 5 Jahre in Haft. Die Männer sollen 2006 etwa 500 Tonnen Giftmüll illegal auf öffentlichen Halden verteilt haben. 17 Menschen starben durch giftige Dämpfe. Mehr als 100.000 mussten sich ärztlich behandeln lassen. Die Abfälle hatte ein niederländisches Unternehmen nach Westafrika gebracht. Das britische Unterhaus hat ein umstrittenes Gesetz genehmigt. Es erlaubt die Produktion von gemischten Embryonen aus Mensch und Tier für die medizinische Forschung. Bei dieser Methode wird menschliche DNA in Eizellen von Tieren eingebracht. Das daraus entstehende Embryo kann dann zur Stammzellenforschung verwendet werden. Das Verfahren ist in Deutschland verboten. Im Harz sind am Morgen 2 Linienbusse frontal zusammengestoßen. Ein Mann starb, 10 Menschen wurden verletzt, 2 von ihnen schwer. Die Busse waren unterwegs auf einer Landstraße, als sie aufeinanderprallten. Einer der Busfahrer war sofort tot, der andere wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach Polizeiangaben war einer der Fahrer in den Gegenverkehr geraten. Warum, ist noch unklar. Öffentlich Kritik am Bundestrainer äußern, das gilt in der Fußballnationalmannschaft eigentlich als grobes Foul. Doch das scheint die Superstars derzeit wenig zu kümmern. Nachdem Kapitän Michael Ballack Jogi Löw heftig kritisiert hatte, legte auch Teamkollege Thorsten Frings nochmal nach.
Besonders für den zuletzt bei der Nationalelf aussortierten Thorsten Frings hatte sich Michael Ballack stark gemacht. In den Katakomben des Athener Olympiastadions war für Frings nun der Moment gekommen, zurückzuzahlen.
Michael ist ja mein Freund. Ich meine, wir haben öfter Kontakt. Wir haben in der U21 zusammen gespielt. Wir waren jahrelang super gespannt in der Nationalmannschaft. Und er kann das auch nicht verstehen oder hat sich auch gewundert, dass ich nicht gespielt habe. Ein gutes Gespann wird halt auseinandergerissen. Und dass er halt dann, wenn er meint, irgendwas läuft nicht korrekt ab, da was sagen muss als Mannschaft, er will ja auch nur das Beste für die Mannschaft. Ich denke, das ist ein gutes Recht, dass er dann was dazu sagt.
Michael Ballack dürfte das gerne hören, Joachim Löw weniger. Wie Ballack schildert Frings Umgangston und Umgangsform beim DFB als respektlos.
Seit 10 Jahren, 11 Jahren bin ich Profifußballer und habe noch nie was in meiner Karriere geschenkt bekommen. Ich musste mich immer in Konkurrenzkampf stellen und habe mich immer durchgesetzt. Was mich aufgeregt hat, war die Art und Weise, wie man das damals mit mir gemacht hat, wie man mit mir umgesprungen ist. Und sowas geht einfach nicht.
Frings sagt, er habe über seine Rücktrittsgedanken noch nicht entschieden. Aber er hat einen Weg eingeschlagen, auf dem ihm die Entscheidung möglicherweise abgenommen wird.
Noch 62 Tage, dann ist Weihnachten. Anregungen für mögliche Geschenke bietet ab heute die Spielemesse in Essen. Das ist nicht nur die größte ihrer Art, sondern auch die, bei der man nach Herzenslust alles ausprobieren kann.
Bahnfrei für Spielernaturen, die es kaum erwarten können, 4 Tage ungehemmter Spielleidenschaft zu frönen.
Ich bin jetzt das 18. Mal hier auf der Messe und das ist für mich eigentlich immer so das Highlight.
Ja, man kann einfach viel ausprobieren, anfassen, Neues sehen, Neues entdecken.
Also bisher bin ich begeistert.
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit gibt es was für jeden Geschmack. Aber eigentlich gilt doch immer die eine Regel, folge dieser oder jener Strategie und am Ende gewinnst du oder nicht. Kein Wunder also, dass Klassiker im neuen Look nach wie vor punkten. Bei Monopoly kann per Kreditkarte global gezockt werden, die Finanzkrise für den Hausgebrauch.
Es gibt nur einen Gewinner, das ist de facto so. Wir wollen hoffen, dass in der Finanzkrise wir doch irgendwie alle als Gewinner rausgehen.
Eine sichere Bank scheinen da Spiele mit Bestselleranspruch. Mit Der Schwarm oder Der Name der Rose wollen die Verlage neue Spielfelder erobern.
Also in Deutschland hat es sich auf sehr hohem Niveau eingependelt, aber man muss sehen, dass deutsche Spiele mittlerweile ein Exportschlager sind, die sich in die ganze Welt verkaufen.
Denn nirgendwo ist so viel Qualität im Spiel wie hierzulande. Bei Wer war's, dem mehrfach prämierten Kinderspiel, spielt man nicht gegen, sondern miteinander. So verliert oder gewinnt am Ende
jeder. Weil man muss zusammenarbeiten und das Königreich vor den Zauberer retten.
Auf der Siegerstraße sind kleine Spiele mit kurzer Anleitung und einem Preis um die 10 Euro. Weniger gefragt hingegen war die Zockeredition Funkmanager. Dieses Spiel fand nur wenige Fans.
Und wenn Sie mehr wissen möchten, alles rund um Würfel, Karten und Bretter finden Sie bei uns im Internet unter heute.de. Letzte Nacht hat's in den Mittelgebirgen geschneit. Ob da noch mehr kommt, sagt Ihnen gleich Katja Horneffer. Das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, gestern Nacht hat es geschneit. Heute fällt nur noch ein bisschen Regen hier im Nordwesten. Sonst breitet sich wieder dichter Nebel aus und wir müssen uns auf Reifkletter einstellen, vor allen Dingen in den Mittelgebirgen und südlich davon. Milder bleibt es auf den Nordseeinseln, genau dort, wo es morgen besonders kühl bleibt, mit nur 10 Grad. Sonst erwarten uns 11 bis 13 und ganz im Süden sogar bis zu 17 Grad, jedenfalls wenn sich die Sonne gut gegen Nebel und Dunst durchsetzen kann. Zwischen der Eifel und Fehmarn sind die Wolken dichter und bringen etwas Regen mit. Am Samstag gibt's nach Nebel und Dunst viel Sonnenschein. Am Sonntag ein richtiges Sturmtief. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spannung bei der zweiten Halbzeit in Gelsenkirchen und anderswo.